Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir's an.
Hör endlich auf, Geld für Biohacking-Gadgets zu verbrennen, die nichts bringen. Ich, Andreas Breitfeld und Stefan Wagner haben über 150.000 Euro Lehrgeld bezahlt, damit du es nicht tun musst. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir das System hinter echter Energie und Longevity ohne unnötigen Schnickschnack. Minimaler Aufwand, maximale Wirkung. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan und hallo liebe Melanie.
Hallo.
Die Melanie ist die Melanie Berger. Die Melanie Berger ist eine Mediatorin. Und die Melanie Berger ist Geschäftsführerin der Biohacking-Praxis, der Firma hinter der Biohacking-Praxis. Aber dazu ein bisschen mehr. Warum ist die Melanie heute bei uns? Die Melanie ist deswegen bei uns, weil der Andreas in der Folge über seine Top 5 Longevity-Hacks als Top-Longevity-Hack gesagt hat, Idioten aus dem Leben verbannen. Damit hat der Andreas nicht ganz Unrecht, denn erstens, Konflikte bedeuten Dauercortisol und Dauercortisol ist ziemlich schlecht. Wir wissen, mehr Entzündung, schlechterer Schlaf, Blutzuckerspitzen, Insulinresistenz und so weiter. Also unmittelbare Lebensverkürzung, Shortevity sozusagen. Zweitens, Konflikte rauben uns Energie, Fokus und mentale Klarheit. All das brauchen wir. Und drittens, wir wissen, dass Menschen mit negativen sozialen Interaktionen, diese Formulierung habe ich mir vorher notiert, sind anfälliger für Krankheiten. Das heißt, das Immunsystem geht auch den Bach runter, wenn wir uns mit Menschen umgeben, die wir für Idioten halten. Jetzt gibt es aber ein Problem. Und zwar, wir leben ja grundsätzlich in einer Welt, in der immer mehr Menschen, immer mehr andere Menschen für Idioten halten, was grundsätzlich gesellschaftlich jetzt nicht sehr gut ist. Aber wir glauben, dass wir daher eine bessere Lösung finden sollten, als Idioten zu verbannen. Weil wenn es immer mehr Idioten gibt, dann muss man immer mehr verbannen und dann sind wir irgendwann am Ende einsam. Und Einsamkeit, wie wir wissen, ist so viel wert wie 15 Zigaretten am Tag rauchen. So, und jetzt kommen wir bei der Melanie an. Bei der Melanie, der Mediatorin, Expertin für Konflikte, die Unternehmen wie Bosch, Manner oder Otto berät. Und sie hat die Expertise, mit Menschen zu arbeiten, die einander für Idioten halten. Sie kann dafür sorgen, dass die Menschen einander nicht mehr für Idioten halten, oder sie hilft ihnen herauszufinden, dass sie selber die Idioten sind, oder. Es gibt da, glaube ich, viele Möglichkeiten, die zu einem Happy End führen. Im Fall der Melanie sind es 95% der Fälle, die sie erfolgreich löst, ist ihrer Webseite zu entnehmen. So. Melanie,
ja.
Erste Frage. Sind wirklich so viele Menschen Idioten, wie wir glauben? Gehen wir mal in das Thema Idioten hinein. Wer überhaupt Idioten sind? Wir verwenden diesen Begriff ja vielleicht ein bisschen laienhaft.
Und
wie
leichtfertig.
Viele Idioten? Manchmal ein bisschen vielleicht, kann uns passieren. Wer sind denn jetzt wirklich Idioten und wie viele Idioten gibt es denn wirklich?
Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil das jeder anders definiert. Aber wenn wir sagen, ein Idiot ist jemand, der absichtlich Böses tut im Sinne einer, sage ich mal, pathologischen Erkrankung oder Störung, dann sind das sehr, sehr wenige Leute. Ja, also da reden wir von niedrigen einstelligen Zahlen. Ich habe es jetzt nicht direkt im Kopf, aber das sind nicht so viele, wie uns Glauben gemacht wird, wenn wir so ein bisschen durchs Internet scrollen.
Ja, weil ich da dauernd irgendwie auf Instagram wird ja in meiner Timeline dauernd irgendwie Narzissmus behandelt. Und also sind so wenige Menschen wirkliche Narzissten?
Also Narzissmus im Sinne eben der klinischen Definition sind sehr, sehr wenige. Wir verwenden das Wort aber gerne, weil es natürlich irgendwie, es ist eine sehr starke Zuordnung, es ist eine sehr starke auch Beschuldigung. Und wenn wir im Internet kommunizieren, sagen wir ja auch oft Dinge, also die Hürden sind einfach geringer Und da sagen Menschen Dinge, die sie einem Face-to-Face nie sagen würden. Ja.
Ist es so, dass das Internet uns Glauben machen lässt, immer mehr Menschen sind Idioten? Überfordert uns das Internet?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem wenn wir uns auch anschauen, so ein bisschen, wie diese Mechanismen funktionieren. Ja, dort, wo Leute lange hängen bleiben, das sind meistens kontroverse Dinge, das sind Themen, die polarisieren, das sind Skandale. Also es sind nicht die netten Dinge, die Leute auf Plattformen halten. Ja, es ist also dieser Mechanismus, der sich dann irgendwie, weiß ich nicht, sehr wahrscheinlich selbst verstärkt.
Das lässt sich natürlich auch evolutionär ein bisschen herleiten, weil ja immer, wenn etwas Bedrohliches war, hat es unsere Aufmerksamkeit logischerweise stärker in Anspruch genommen als etwas, das angenehm und nicht bedrohlich war.
Ja.
Damit spielen die Plattformen wahrscheinlich relativ virtuos. Geht's leichter, sich zu vertragen, wenn man persönlich redet, also nicht übers Internet? Weil ich denke mir, früher ist man wohin gefahren, hat Zeit gehabt, sich auf jemanden anderen einzugrooven und vor allem man hat irgendwie einen Kontakt gehabt pro Stunde oder pro halben Tag oder eine Gruppe von Menschen und dann ist man wieder weggefahren. Und jetzt switcht man von einem Meeting ins nächste und muss sich sofort umstellen. Überfordert uns das?
Ich glaube, sobald man jemandem ins Gesicht schaut, ist es ein wesentlicher Unterschied. Ob man diesem Menschen ins Gesicht schaut, jetzt so wie wir beide in einem Videomeeting, oder ob das live ist, das macht aus meiner Sicht keinen großen Unterschied mehr. Ja?
Aber, wirklich? Also kannst du Mediation auch machen übers Internet? Weil ich denke mir, dass ja so viel Kommunikation stattfindet, die nonverbal ist. Meine Gestik, meine Mimik, wie ich meine Körperhaltung und so, das ist ja alles Teil der Kommunikation. Und das wird ja weggenommen, wenn ich nur am Monitor bin. Stört das nicht?
Für mich macht es wenig Unterschied. Und für die Parteien, also für die Beteiligten, die jetzt da einen Konflikt zu lösen versuchen, ist es manchmal sogar besser, wenn wir das online machen, weil sie dann nicht im gleichen Raum sitzen müssen. Ja? Also es hat
wenn
Vorteile.
Wenn ein Konflikt so verfahren ist, dass die Leute einander schon mit Blicken töten können, dann kann man dem einen die Kamera abdrehen.
Ja, genau.
Fällt diese Waffe
ja, klar,
weg.
Also es bietet natürlich auch für die Beteiligten einen leichten Ausstieg, indem, wenn sie Überforderung haben, das hatte ich übrigens auch schon, dass sie dann einfach sagen, ja, sie haben Internetprobleme und die Kamera ist ausgefallen. Ja. Es hat den Vorteil, dass man Druck selber regulieren kann als Beteiligter.
Ist der Mensch grundsätzlich böse oder ist er grundsätzlich gut?
Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Für mich ist es so, ich kann meine Arbeit nicht machen, wenn ich das nicht glaube. Und durch meine Arbeit wird dieser Glaube auch immer wieder verstärkt, weil ich ja diesen Prozess mitmache des gegenseitigen Verstehens. Und jemanden, den wir verstehen, dem können wir nicht böse sein. So, also ich sehe das jeden Tag, diesen Mechanismus, dass Menschen, das menschliche Verhalten macht immer Sinn und Menschen haben immer sehr gute Gründe für ihr Verhalten. Ja, und die sind meistens nachvollziehbar. Das sehen wir übrigens auch bei Führungskräften. Ja, also die glauben, die Menschen müssen grundsätzlich getreten und angetrieben werden und die glauben, der Mensch will grundsätzlich etwas erreichen. Ja, und das ist so eine ähnliche, also ist er grundsätzlich gut oder ist er grundsätzlich böse? Ich glaube, das ist auf eine Art eine Entscheidung, die ich auch bewusst treffen kann, wie nehme ich die Welt wahr und wie gehe ich mit der Welt um? Weil wenn wir glauben, die Menschen sind böse, dann können wir nur noch böse Dinge sehen. Das ist ein Filter, das ist eine Art Komplexitätsreduktion unseres Hirns. Wenn wir aber glauben, die Menschen sind gut, dann werden wir viel Gutes sehen. Wir sehen ja diesen Mechanismus auch so bei so Achtsamkeitstagebüchern, ja? Das ist ja nichts anderes. Wir versuchen, oder Dankbarkeitstagebuch, wir versuchen, unseren Fokus auf Dinge zu lenken, die positiv sind, weil wir ja als Mensch darauf gepolt sind, negativ zu denken. Das ist evolutionsbiologisch bedingt. Wir müssen negativ denken, um Schaden abzuwenden und um zu überleben. Ja? Also wenn du, weiß ich nicht, bin nicht so gut mit Zeiträumen, aber vor einiger Zeit vor dem Säbelzahntiger gestanden bist, war es keine gute Idee zu denken, der ist so nett und so lieb, ja, weil dann bist du gestorben.
Du hast gerade vorhin gesagt, so nebenbei ein bisschen, wenn wir den anderen verstehen, dann können wir ihm nicht mehr böse sein.
Ja.
Lass mich darüber nachdenken, ob ich das verstehe, ohne dass du mir es erklärst. nein, ich glaube, ich brauche ein bisschen Hilfe. Warum, wenn ich jetzt mit jemandem in einem wirklichen Konflikt bin, dann wird der ja einen Grund haben, der mir vielleicht nicht gut gefällt. Und wenn ich den Grund verstehe, dann wird mich das ihm nicht näher bringen, oder?
Oh ja. Es ist, also wenn wir den Grund verstehen, heißt das, bedeutet nicht, dass wir diesen Grund gutheißen müssen. Ja. Aber wenn wir es nachvollziehen können, im Sinn von, ah, das könnte mir auch passieren, ja, oder das würde ich vielleicht auch so machen in dieser Situation, dann tun wir uns sehr viel leichter, wieder in einen wohlwollenden Zustand zu kommen, und das erleichtert es uns auch wieder, eine gemeinsame Lösung zu finden. Wenn du zum Beispiel, ich kann dir ganz, ganz simples Beispiel geben, ja, du hast einen Kollegen oder eine Kollegin, die dich plötzlich nicht mehr grüßt am Morgen im Büro, ja, und du denkst dir, na, jetzt ist sauer auf mich oder da ist irgendwas passiert oder ich habe in der letzten Besprechung was gesagt, und vielleicht hat dieser Mensch aber einfach gerade ein ganz anderes Thema, das mit uns gar nichts zu tun hat. Ja. Und wenn wir das wissen, dann ist es uns, dann eskaliert das nicht mehr, wenn diese Person nicht mehr grüßt am Morgen. Ja?
Das ist ein okay, den Fall verstehe ich, der erinnert mich ein bisschen an dieses Bild von dem Menschen, der rücksichtslos durch den Verkehr fährt mit dem Auto. Und dann am zweiten Bild sieht man, dass der ein krankes Kind hinten liegen hat und halt einfach so schnell wie möglich ins Krankenhaus fahren möchte. Okay, das verstehe ich. Aber jetzt zum Beispiel ein anderes Konflikt, den der Andreas immer wieder erlebt. Wenn ich dich da jetzt ein bisschen hineinbringen darf, Andreas. Wenn zum Beispiel Leute, die eigentlich wissen, dass du beruflich und professionell Biohacker bist und die wollen dann, dass du irgendwie gratis wo auftrittst oder so und sagen dann, na, du hast jetzt aber dadurch so tolle Reichweite. Das empfindest du ja als extrem, wie ist das Gegenteil von wertschätzend, unwertschätzend oder wertunschätzend oder
minderschätzend.
Minderschätzend. Aber wenn der Andreas dann nur versteht, dass der andere halt jetzt von der Prominenz vom Andreas und vom Namen vom Andreas partizipieren will, dann würde dieses Verständnis ja wahrscheinlich nicht wirklich näher bringen. Und dann kann man trotzdem noch böse sein.
Ja, man kann ja auch mal böse sein. Es ist ja immer die Frage, will man es lösen oder nicht? Ja? Und das ist ja vielleicht etwas, das man gar nicht lösen muss, sondern einfach Nein sagt.
Man muss es ja ganz, ganz klar sagen, du kannst ja nur so und so viel ATP in dein Gehirn leiten und du kannst nur so und so viele Entscheidungen am Tag treffen und du kannst nur so und so oft am Tag dich dafür entscheiden, ob du dich diesem Problem stellen möchtest oder nicht. Und da gibt es, glaube ich, unabhängig jeder moralischen Instanz einfach so eine Zäsur, die man ziehen muss.
Genau, es ist ja auch okay, Nein zu sagen. Es ist ja einfach halt, das abzulehnen.
Ich bin ja niemanden böse, wenn er irgendwie eine Frage stellt. Er darf mir halt teilweise nicht mal böse sein, wenn ich die Frage nicht beantworte, weil sie aus dem tiefsten Absurdistan entsprungen ist. Aber davon abgesehen ist das ja eben.
Ja, und wenn man sie schon 10-mal gehört hat, dann ist schon nachvollziehbar, dass du das auch als dreist empfindest.
Das ist halt das Problem, das man hat, wenn man die Sachen nicht so professionell betrachten kann wie du. Deswegen bin ich so froh, dass du die Sachen professionell betrachtest und bin auch wieder still.
Ich glaube, dass der Andreas sich tatsächlich auch persönlich beleidigt fühlt, wenn jemand ihm unprofessionell begegnet. Kann das sein?
Nein, es ist tatsächlich so, ich mache mir unglaublich viel Mühe, wenn ich in ein Coaching reingehe, wenn ich mich auf Menschen einlasse, mich das so einzulassen, dass das Ganze irgendwie zielführend ist. Und in meinem letzten Job, als ich noch eine Kommunikationsagentur hatte, wir hatten eine echt umfassende Unterlagen über unsere wichtigsten Journalisten. Wir haben uns da wirklich richtig Mühe gegeben, rauszufinden, was können die, was können sie nicht, in welchem Rahmen kann man mit denen arbeiten, wie schaut so der Ablauf im Jahreszyklus aus, wann machen die was, damit wir möglichst wenig Kommunikationsmüll erzeugt haben und denen möglichst wenig Arbeit gemacht haben, damit sie zu einem guten Ergebnis kommen. Und das fand ich relativ smooth und da bin ich meinen damaligen Leuten auch bis heute unglaublich dankbar, dass das alle verstanden haben, dass wir niemand sein wollen, der jemand anders auch noch am Arsch geht, wenn der sowieso schon viel zu tun hat.
Aber du siehst es als persönlichen Affront, wenn dir jemand
nicht als persönlichen Affront, es ist einfach nur die Frage, wie viele Atemzüge haben wir alle pro Tag und wie viele Leute gibt es, denen wir eh gerne helfen wollen, weil sie einfach ein wirkliches Aua haben, was auch immer das Aua sein mag, dann bücke ich mich da gerne und sage, komm, steh auf, wenn jemand gestolpert ist, oder überleg mir, wie können wir gemeinsam irgendwas erreichen. Aber der andere Teil, und das ist, glaube ich, auch was, was mit diesem Corona-Thema, was er vorher hatte, sich so ein bisschen verändert hat, ist, glaube ich, schon, dass es grundsätzlich den Leuten, die heutzutage auch Fragen stellen, relativ wurscht ist, ob sie dem Gegenüber damit irgendwie mit Befindlichkeiten oder sowas tangieren könnten oder nicht.
Mhm.
Also dieses, ich glaube schon, dass die verstärkte digitale Kommunikation, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich live eh nie begegnet, die Menge an Menschen, mit denen man es zu tun hat, uns als Spezies komplett überfordert. Man hat ja früher irgendwie gesagt, so eine Dorfgemeinschaft bis 3000 Leute oder sowas kann man ganz gut handeln. Und alles, was drüber wird, wird schwierig, weil du da eigentlich keine Gesichter mehr merken kannst und keine irgendwas. Und ich glaube tatsächlich schon, dass in diesem ganzen, wir leben alle in einer gigantischen Internet-Bubble-Geschichte, so diese ganzen kleinen Nettigkeiten ein bisschen verloren gehen. Und das kann sein, dass ich da merke, dass ich aus der Zeit gefallen bin, weil ich da teilweise tatsächlich mit wildem Unverständnis drauf reagiere, weil wenn du ein Podcast-Interview führst, machst du ein Vorgespräch. Wenn die Melanie zu einer Firma reingeht, um ein Coaching durchzuführen, macht sie garantiert auch ein Assessment vorneweg, um zu wissen, was erwartet sie da. Wenn ich einen Coaching-Termin ausmache, sage ich, schickt mir bitte die Labore, damit ich mir das 2 Stunden, 3 Stunden vorher schon mal angeschaut haben kann, damit ich die Zeit nicht damit vergeude, dass mir Leute beim Lesen zusehen. Und so finde ich es teilweise schon in diesem Aufeinanderzugehen, weil man was von jemandem möchte, unabhängig, ob das jetzt gut bezahlt wird, schlecht bezahlt wird oder ob man Startup ist und kein Geld hat, finde ich es tatsächlich teilweise schon sehr lustig, wie sich die Welt da gewandelt hat.
Aber es geht um Wertschätzung da bei dir, oder?
Es geht um Wertschätzung, beziehungsweise es geht halt einfach auch um dieses komische People-Pleasing, was ein ADHSler sehr häufig hat, dass wir eigentlich ja, wir haben ja immer den Eindruck, wir machen es eh nicht richtig und sind total dankbar, wenn es dann funktioniert.
Mhm.
Und auf der anderen Seite wollen wir es ja eh richtig machen, weil wir es immer gewöhnt sind von klein auf, dass wir Leuten auf den Fuß treten, weil wir uns nicht so verhalten, wie es gesellschaftlich gerade in dieser Phase gedacht war oder mhm. sowas in der Art. Und deswegen ist es tatsächlich so, da kann man schon ein bisschen was triggern.
Melanie, du hast mir, als ich dich einmal in einem mehr oder weniger privaten Konfliktfall um Rat gebeten habe, hast du mir gesagt, es gibt grundsätzlich nur 4 Bedürfnisse, die hinter menschlichem Verhalten stehen. Ich habe das extrem spannend gefunden und es hat mir total geholfen, die Situation einzuordnen. Wollen wir diese 4 Grundbedürfnisse ein bisschen durchgehen?
Ja, also es gibt natürlich mehr, aber in der Psychologie reden wir von Grundbedürfnissen, weil die Dinge sehr plakativ auch machen. Und ich arbeite meistens mit dem von Klaus Grawe, da gibt es 4 Grundbedürfnisse. Und wenn wir schauen, sind diese Bedürfnisse erfüllt oder nicht, oder welches davon könnte verletzt sein, dann haben wir vielleicht schon eine Spur, wo könnte eine Lösung liegen. Also das ist zum Beispiel beim Andreas gesagt, das ist die Wertschätzung. Ja.
Mhm.
Das wäre jetzt im Modell von Grawe, der eben die 4 unterscheidet, wäre das vielleicht, dass wir den Selbstwertschutz, also wir wollen Gutes über uns denken und auch der Beziehungsaspekt. Und die 4 im Modell von Grawe sind Orientierung und Kontrolle. Also mhm. wir wollen wissen, was als nächstes passiert. Wir wollen mhm. das Gefühl haben, dass wir Kontrolle über unser Leben haben, was ja an sich ein bisschen eine Illusion ist, nicht? Also gibt es so diesen Spruch mit dem lieben Gott und den Plänen und genau. Aber wir brauchen dieses Gefühl.
Aber bei Biohackern natürlich ein Riesenthema. Also bei Biohackern ist ja dieser Versuch, alles messbar zu machen, alles auch manipulierbar zu machen, zu kontrollieren. Das ist ja bei uns ganz, ganz stark ausgeprägt. Ja,
ja, ja.
Also dieses Grundbedürfnis ist wahrscheinlich bei uns in der Community ein ziemlich zentrales. Okay, Orientierung und Kontrolle als erstes.
Genau, dann haben wir Selbstwertschutz. Das zweite ist Selbstwertschutz. Also wir wollen Gutes über uns denken. Ja? Deswegen mhm. ist auch in Konflikten, deswegen ist immer der andere der Idiot. Ja?
Ja.
Das ist klar, der Mechanismus. Ja, weil ich bin der Gute. Wenn ich der Idiot bin, ist blöd. Ja?
Ich glaube auch, dass dieses Selbstwertthema führt auch dazu, weil wir dieses Thema, sind Menschen grundsätzlich gut oder böse, vielleicht habe ich das vertauscht, weil ich Menschen ja grundsätzlich für gut halte und dann glaube, dass wenn sie etwas Böses tun, das ja eigentlich mit einer Motivation, aus einer Motivation heraus geschieht, die eigentlich ja positiv ist. Das hat vielleicht mit diesem Selbstwertschutz zu tun. Sie wollen etwas Positives über sich denken. Wenn ich jetzt ein anderes Land angreife und einen Krieg beginne, dann tue ich das ja nicht, weil ich mir denke, haha, eigentlich bin ich ein böser Mensch und ich will dem anderen nur den Schädel einschlagen, sondern ich tue das, weil ich mir denke, der hat vor 400 Jahren einmal dieses Landstück eingenommen und das gehört ja eigentlich uns und das müssen wir uns zurückholen.
Und wir sind die Guten.
Und wir sind ja eigentlich die Guten. Das hat wahrscheinlich mit Selbstwertschutz zu tun. Also ist ein bisschen gefährliches
Ja, das würde ich jetzt, also da in diese Ecke würde ich mich jetzt nicht so wagen, weil das
da
sind ja
eh
schon... Das ist sehr schön. Dann machst du dort gemütlich.
Dritter Punkt.
Genau, der dritte Punkt ist Lust- und Unlustvermeidung. Ja, das sind so die ganzen Themen wie Prokrastination. Wir wollen eigentlich immer Lustgefühle haben. Ja, wir sind ja alle Junkies. Ja? Mhm. Dopamin, Serotonin, Oxytocin. Wir wollen ständig diese positiven Gefühle auslösen. Deswegen funktionieren ja auch diese Dopaminschübe auf den sozialen Medien so gut. Ja. So, also und Unlust wollen wir vermeiden. Das heißt, wir schieben Unangenehmes vor uns her, unangenehme Gespräche, unangenehme Konfrontationen. Wir sagen uns vielleicht jetzt, um wieder auf Konflikte zu kommen, es ist eh nicht so schlimm. Ja, wir warten noch ein bisschen, weil das könnte sehr unangenehm werden. Also dem versuchen wir unbewusst auszuweichen, weil wir immer in einem guten Zustand sein wollen. Ja? Mhm. Was uns natürlich nicht immer gelingt, ja, was aber auch sehr wahrscheinlich sinnvoll ist, weil wir sonst den guten vom schlechten Zustand gar nicht unterscheiden können. Ja?
Was ist stärker? Ist stärker die Sehnsucht nach Lust oder ist es die Vermeidung von Unlust? Was ist das Stärkere von uns? Es gibt ja diese Modelle, die sagen, dass die negative Motivation, die Vermeidungsmotivation bei uns Menschen stärker ist als die anstrebende Motivation.
Also
ist das richtig?
Das wird so gelehrt, ja genau. Und da gibt es sicher auch irgendeine Studie dazu. Aber wir gehen davon aus, dass wir nennen das hinzu und weg von motiviert. Also dass die Motivation weg von etwas zu kommen, einen unangenehmen Zustand zu beenden, viel stärker ist, als einen positiven zu erreichen. Deswegen sehe ich das auch alles sehr kritisch mit diesen Unternehmensvisionen und Wertearbeit und dort wollen wir hin. Es ist immer gut zu sagen, welchen Zustand wollen wir beenden, welchen Schmerz wollen wir beenden. Und dann ist es natürlich klar wichtig zu wissen, okay, womit möchten wir es denn gerne ersetzen? Ja. Aber nur so dieses immer in die Zukunft zu schauen und wir sind alle so lösungsorientiert und zukunftsorientiert und die Vergangenheit ist wurscht und so. Das ist aus psychologischer Sicht aus mehreren Aspekten ein bisschen schwierig. Ja, wenn du jetzt, wir haben, glaube ich, im Vorgespräch auch gesprochen, du hast gesagt, viele sehr motivierte Biohacker tun das, so wie ihr beide, aus einem Leiden heraus. Ja.
Ja.
Und das ist, also da kann man das gut sehen. Ja, also ein Mensch hat eine Krankheit, er hat irgendein diffuses, irgendwas diffuses, wo ihm keiner sagen kann, was er hat und so. Ja, Andreas, du wirst viele solche haben bei dir, ne? Und das ist, die wollen weg davon. Die sind natürlich hochmotiviert. Ja.
Ja. Und ich finde es besonders bewundernswert, dass es ja da diese Generation der jüngeren Leute gibt in der Biohacking- und Longevity-Szene, die ja noch gar keine Probleme haben, denen dieses Weg von ja eigentlich gar nicht gegeben ist als Motivationsschub. Die haben eher wirklich ein Hinzu. Die wollen ihre Leistung, ihre sportliche Leistungsfähigkeit, ihre Konzentrationsfähigkeit im Job, ihre Belastbarkeit auch als, wenn sie Eltern sind, verbessern, das finde ich schon extrem geil. Das hätte ich zum Beispiel nie zusammengebracht in dem Alter, so mit
also ich
25,
glaub, da
30, 35.
Ja, da ist aber vielleicht auch, da könnte man sich jetzt fragen, welche Weg von Motivation könnte dahinter stecken. Aber ich wollte dich eigentlich fragen, wollen wir denn das vierte Grundbedürfnis noch besprechen oder lassen wir es bei den drei und machen
nein,
einen
Cliffhanger? Nein, das vierte ist wichtig. Vier.
Also, wenn ihr das vierte Grundbedürfnis wissen wollt, ruft uns an.
Ja, genau. Kostenpflichtig. 0,190.
Weil du machst da ein riesiges Fass nach dem nächsten auf und irgendwie komme ich gar nicht hinten nach.
Ja.
Also, das vierte ist Beziehung. Ja, wir wollen in Beziehung stehen und alles, das war auch das, was du vorher gesagt hast, Andreas, dass du das in besonderem Maße hast, so auch so vielleicht sehr wahrscheinlich ein bisschen diese vorauseilende Gehorsam und People-Pleasing und so. Und das tun wir deswegen, weil wir wollen die Beziehung nicht verlieren. Ja? Weil wenn wir früher aus der Herde oder aus der Rotte oder aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurden, dann war das ein Todesurteil. Das steckt in uns drin. Also wir müssen auch, um gesund zu sein, das wird man sicher auch in der Longevity-Forschung wissen, da gibt es ja auch diese Forschungen über in Beziehung stehen, in langen, stabilen Beziehungen stehen.
Ja.
Also das ist auch eins der vier Grundbedürfnisse. So, und jetzt können wir zurück zum, was hast Warte, du
lass
jetzt?
Mich nur die, lass mich nur die vier zusammenfassen nochmal ganz kurz, weil ich finde das
ja,
wichtig.
Gerne.
Also das erste ist Orientierung und Kontrolle. Klammer auf, genau. Ich muss mein Leben ein bisschen vorhersehen können. Ich muss das Gefühl haben, das, was ich tue, entfaltet Wirksamkeit in meinem Leben. Der zweite ist Selbstwert, der Schutz von Selbstwert. Ich muss mich im Recht fühlen ein bisschen, oder? Ich muss mich moralisch im Recht fühlen, ich muss mich inhaltlich im Recht fühlen. Dann geht's mir besser. Das dritte Grundbedürfnis ist das Erzeugen von Lust, aber noch stärker das Vermeiden von Unlust. Also das dieses Thema, ich habe etwas, was mich stört und von dem will ich weg. Und ich will zu etwas hin, das mir gut tut. Und das vierte ist die Bindung zu anderen Menschen, das Eingebundensein in eine Gruppe, das Verbundensein mit anderen Menschen. Und das sind die vier Grundbedürfnisse, nach denen, daher, glaube Grave hat er geheißen,
der Grave,
der sagt,
genau.
Daraus ist jedes Verhalten, jedes menschliche Verhalten ableit oder konstruierbar.
Nein, das ist so nicht gesagt. Das ist einer der Faktoren des menschlichen Verhaltens. Ja, also wir haben viele Einflüsse. Wir haben soziale Einflüsse, wir haben andere psychologische Mechanismen, wir haben auch in der Interaktion wieder andere Faktoren. Aber das ist ein sehr starker Antreiber menschlichen Verhaltens. Natürlich neben dem Wunsch, seine Gene zu verbreiten. Ne?
Mhm.
Da hatte mal eine Philosophieprofessorin von mir gesagt, das ist immer reingekommen. Und die hat wirklich ausgeschaut, da habe ich Matura nachgeholt, die hat wirklich ausgeschaut, als würde sie gleich das Strickzeug auspacken. Ja, so eine deutsche Dame, schon ein bisschen älter, und die ist reingekommen und hat gesagt, so, wir machen jetzt da im Rahmen dieser Abendmatura Philosophie miteinander und ich kann Ihnen gleich sagen, in Wahrheit ist es in drei Worten gesagt, fressen, saufen, vögeln.
Aber das sind ja auch die stärksten Dopamin-Trigger, die wir haben,
genau,
oder?
Und das ist so diese Überlebensgeschichte. Ja.
Ja.
So,
ja,
also
ja.
Die Grundbedürfnisse sind sehr wichtig, aber sie sind nicht der einzige Faktor. Aber wenn wir sie hernehmen, um Verhalten zu erklären oder auch zu verstehen, dann sind sie sehr hilfreich.
Wie verstehe ich den anderen? Also weil du vorhin gesagt hast, dieses Verstehen des anderen. Also ich zunächst einmal glaube ich, Schnauze halten und zuhören. Okay, wie komme ich drauf, was jemanden anderen wirklich antreibt? Wie komme ich auf den Rock Bottom, auf den Grund des Verständnisses?
Indem ich bessere Fragen stelle. Ja, also wir können schon sehr viel erreichen, wenn wir zum Beispiel nicht fragen. Der erste Schritt ist zu verstehen, warum tut die Person, was sie tut. Und da können wir jetzt die Warum-Frage stellen oder die Wozu-Frage. Ich glaube, das hat der Biohacking-Hotelier auch schon erwähnt in einem eurer Podcasts. Wenn ich frage, wozu tust du das? Dann wird uns die Person sagen, was sie damit erreichen möchte. Ja. Und wenn wir wissen, was die Person damit erreichen möchte, dann haben wir vielleicht plötzlich eine neue Idee, wie wir das auch anders lösen könnten. Ja.
Okay. Das heißt, wenn ich jetzt eine Frage beginne mit dem Wort warum, dann richtet sich diese Frage ja eher in die Vergangenheit und in die Rechtfertigung.
Ja, genau.
Ja, warum hast du die Zahnpastatube nicht zugemacht?
Ja.
Aber die Frage, wozu hast du die Zahnpastatube nicht zugemacht, ist wahrscheinlich schwerer zu beantworten. Aber bei einem Konflikt, der vielleicht ein bisschen weniger ins Detail hineingeht als der, ist wirklich, macht das diese Frage. Das heißt, ich frage nach der Motivation und nicht nach der Rechtfertigung.
Ja, genau. Ich frage nach der Motivation und ich könnte auch zum Beispiel fragen, was für ein Ergebnis erwartest du dir denn? Ja, also es gibt immer so Fragetechniken. Das ist übrigens etwas, was ich jedem Menschen, insbesondere natürlich den Führungskräften, mit denen ich arbeite, empfehle, sich in Fragetechniken wirklich weiterzubilden, weil es gibt viel mehr als offene und geschlossene Fragen, die wir so aus dem Vertrieb kennen, ja. Und mit guten Fragen werde ich bessere Ergebnisse erzielen. Mit guten Fragen und Zuhören kann ich Wertschätzung transportieren, mit ehrlichem Interesse. Ja.
Gib mir ein Beispiel für eine schlechte versus eine gute Frage in einer Konfliktsituation. Also wenn wir jetzt, du bist ja sehr spezialisiert auf berufliche Konflikte, auf Konflikte in Unternehmen, wenn da irgendwas hakt, wenn der Vertrieb und die Produktion nicht mehr miteinander reden, zum Beispiel, dann oder die einander für Idioten halten, dann hilfst du ihnen wieder, dass sie einander nicht für Idioten halten. Aber was ist denn so ein Beispiel für eine gute Frage des Vertriebs an die Produktion oder für eine schlechte Frage?
Es kann ja sein, dass die Produktion ein bisschen behäbig ist und nicht immer sich so schnell auf den Vertrieb einstellen kann. Ja? Und anstatt dass der Vertrieb jetzt sagt, warum habt ihr denn schon wieder, könnte man fragen, was können wir beitragen, damit wir nicht so viel fehlproduzieren, zum Beispiel. Ja? Mhm. Oder welcher oder einfach schon mal nur zu verstehen, wie ist denn dieser Produktionsprozess, also wie produziert ihr, weil dann findet man möglicherweise eine Antwort darauf, wie können wir das gemeinsam lösen, ja? Mhm. Also nicht zu sagen, ihr Trotteln habt schon wieder zu viel produziert, warum produziert sie ständig so viel, sondern mehr zu sagen, ja, wie macht ihr denn das und was ist euer Thema, ja?
Das Tun eines anderen zu beurteilen ist wahrscheinlich problematisch, oder?
Genau, also wir sollten generell viel mehr beobachten als beurteilen. Und auch übrigens, da fällt dann oft in Paarbeziehungen so diese Geschichte, immer lässt du die Zahnpastatube offen. Jetzt wissen viele von uns, die ein bisschen küchenpsychologisch gebildet sind, dass immer und nie schlecht sind. Ja, also das hat sich schon mal in der breiten Masse durchgesetzt. Aber diese Verallgemeinerungen, was passiert dann? Also wenn ich dir sage, Du lässt immer die Zahnpastatube offen. Was ist dein erster Impuls?
Na, ich habe sie gestern zugemacht.
Genau, das stimmt nicht. Also
das
du
heißt,
wirst
ich habe eine Falsifizierung durchgeführt.
So, und das heißt, denn meine ganze Aussage ist somit in Frage gestellt. Ja?
Wir machen eine kurze Atempause, denn Hand aufs Herz, Meditation ist das ultimative Upgrade für unser Betriebssystem. Aber mentale Klarheit fängt schon eine Etage tiefer an, in deinem Stoffwechsel. Wenn du gerade dabei bist, Achtsamkeit in deinen Alltag zu integrieren, weißt du, dass die Morgenroutine das Fundament für den restlichen Tag legt. Und genau hier kommt Biogena One ins Spiel. Ich nutze den All-in-One-Drink selbst als festen Anker direkt nach dem Aufstehen. Während die Meditation deinen Geist sortiert, versorgt Biogena One deinen Körper mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen bis hin zu Probiotika und Zellschutz. Wenn du deine Morgenroutine auf das nächste Level heben willst, kannst du dir mit dem Code Andreas5 nochmal 5% Rabatt auf das günstige Monatsabo von Biogena One sichern, aber nur auf biogena-one.com.
Was ich in Wahrheit tun muss, die Beobachtung ist nicht, immer lässt du die Zahnpastatube offen, sondern die Beobachtung ist, gestern am Abend um 10, als ich ins Bad gekommen bin und mir die Zahnpastatube genommen habe, ist sie links vom Waschbecken geöffnet gelegen und es war noch ein Klecks Zahnpasta auf dem Waschbecken. Also das ist jetzt überspitzt, aber...
Ein bisschen überspitzt, glaube ich.
Aber so das Prinzip ist...
Aber das Prinzip habe ich verstanden.
Sich immer auf ganz konkrete Anlassfälle zu beziehen. Ja, und das kann schon sehr deeskalierend sein.
Und ich glaube, es ist ja auch diese Sache mit den Ich-Sätzen und den Du-Sätzen, oder? Also wenn ich sage, mich stört das oder ich bin dadurch in meiner Zahnputzroutine beeinträchtigt, dass du die Zahnpasta nicht so machst, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben und da jetzt noch weiter ein bisschen ins Absurde hinein zu übertreiben, ist besser als zu sagen, du hast schon wieder oder du bist blöd, weil oder
ja,
so.
Ja, genau. Also es ist immer grundsätzlich, das ist auch jetzt wieder sehr grob, weil wir haben das ganze Feld der gewaltfreien Kommunikation, die da viele Anhaltspunkte liefern kann, obwohl ich da jetzt nicht der größte Fan bin, aber das System, da kann man viel lernen. Aber Ich-Botschaften sind grundsätzlich immer besser als Du-Botschaften. Und da sage ich auch immer meinen Teilnehmenden, ich finde, du bist ein Trottel, ist übrigens keine Ich-Botschaft.
Okay.
Also nicht jeder Satz, der mit Ich beginnt, ist eine Ich-Botschaft.
Ja. Wenn ich in einer Situation bin, in einer Konfliktsituation bin, und diese Situation schaukelt sich ein bisschen auf und oder verkeilt sich. Ja, es ist dann so eine belastende Situation für beide und keiner der beiden kann den Schritt auf den anderen zumachen. Und das ist so eine Mischung aus, es ist permanent vor der Explosion, aber auch so ein Stellungskrieg. Ein Abnützungsduell. Ein bisschen.
Zerbierbungs.
Welche Maßnahmen gibt's da? Welche Techniken gibt's? Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen kann man da zu Rate ziehen, um aus so einer Situation rauszukommen? Um sich mit wem anderen wieder, wie wir sagen, besser zu verstehen?
Bevor ich irgendetwas tue in einem Konflikt, muss ich verstehen, auf welcher Eskalationsstufe befinden wir uns. Ja, da gibt's so ein Modell mit Eskalationsstufen. Das ist wie alle Modelle nicht furchtbar genau, aber eine gute Richtschnur. Und es gibt also Eskalationsstufen, da kann ich alleine gar nichts mehr. Ja, wenn es höher, mittel bis hoch eskaliert ist, dann brauche ich schon fremde Unterstützung. Also im ersten Schritt wäre es gut, sich das mal zu googeln. Glasls Eskalationsstufen, die werden da wunderbar beschrieben. Da kann ich dann schauen.
Glasl, genau. So wie in Österreich.
Ja.
Das kleine Glas, das ist, okay?
Ist auch ein Österreicher.
Okay, ja.
So wie die meisten Psycho.
Dann kann man sagen, Stars. Gehen wir auf ein Glasl, kann man in Österreich dann sagen.
Wir gehen auf ein Eskalationsglasl.
Ja.
Genau. Also wir müssen verstehen, wo befinden wir uns, weil je nachdem ist völlig wurscht, was wir tun. Es wird nichts mehr zu bewegen sein ohne fremde Hilfe oder ohne Machteingriff. Ja? Dass ein Dritter entscheidet. Das sehen wir klassisch in Gerichtsverfahren zum Beispiel. Ja? Das ist ein klassischer Machteingriff. Oder es wird jemand gekündigt. Ja? Oder eben irgendwo in der Mitte, wir suchen uns Unterstützung. Wenn wir uns vorne befinden und es eskaliert mal, ja, also jetzt sind wir wieder quasi im Geschehen drinnen, wo wir nicht mehr von draußen drauf schauen und wir sind in einem Gespräch und das entwickelt sich sehr hitzig und ein Wort gibt das andere, dann gibt es so drei Dinge, die sehr hilfreich sein können. Ja? Das erste ist, und ich erkläre sie gleich, das erste ist Zeit gewinnen. Das zweite ist, die gemeinsame Verantwortung zu betonen oder je nach Hierarchie oder Verhältnis auch den anderen wieder in die Verantwortung zu holen. Und das dritte ist Musterunterbrechung. Ja.
So, das machen wir jetzt konkret. Zeit gewinnen, das erste, okay. Das heißt, wenn ich jetzt mit jemandem in einem Konflikt bin, sage ich, ich muss mal aufs Klo. Oder sage ich, wir reden erst morgen weiter. Oder was tue ich? Wie gewinne ich?
Genau.
Wie viel Zeit muss ich denn gewinnen?
Ja, das weiß nur die Person selber. Ne? Also wenn du dich aufregst, wirst du ungefähr wissen, wie viel Zeit brauche ich, um mich wieder zu fangen, dass ich ein normales Wort rauskriege. Ja?
Nur meistens 2-3 Monate, aber so lange kann ich ja nicht aufs Klo gehen.
Das ist deswegen der Grund, weshalb du Konflikte vermeidest, nehme ich an, weil sie dann so lange dauern, deine
Auszeiten. Die haben eine Halbwertszeit, die sonst nur von radioaktiven Elementen bekannt ist.
Ach so, verstehe. Okay. Also Zeit gewinnen, das kann aber auch sehr, sehr kurzfristig sein, nämlich eine Frage zu stellen. Ja? Also man kann sich ein paar Fragen zurechtlegen, die einfachste ist, wie meinst du das? Ja? Das gibt sofort den Ball zurück und man muss auch nicht alles beantworten. Wir haben ja immer diesen Impuls, sofort zu antworten, einzuspringen, zu retten, etwas dazu zu sagen. Und manchmal ist es gut, zu schweigen. Ja? Und zu warten. Aufmerksam zuzuhören und zu warten. Ja? Ist übrigens, ich denke mir immer wieder, meine ganzen Ausbildungen, ich glaube, ich habe einen Großteil dieser fünfstelligen Summe dafür ausgegeben, zu lernen, den Mund zu halten. Ja.
Das ist tatsächlich oft ein Thema, weil auch wenn in so einem Gespräch dann manchmal so eine awkward silence entsteht, dann hat man ja den inneren Stress und Druck, diese Situation, diese belastende Situation des Niemand sagt was, zu unterbrechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich es geschafft habe, dann diese Situation auszuhalten, dass mich das gesprächstaktisch in eine bessere Rolle bringt. Ja. Weil dann der andere irgendwie in Dialogvorleistung gehen muss.
Ja, genau. Und man kann das ja auch auf eine wohlwollende Art tun. Ja, also nicht alle Tipps, die ich hier gebe, sind natürlich immer darauf ausgerichtet, irgendwann gemeinsam wieder eine Lösung zu finden. Ja, ich bin jetzt keine Verhandlungsspezialistin, also einer muss gewinnen oder wobei die das auch nicht so machen, aber sondern mein Ziel ist immer zu schauen, okay, wie können denn beide gemeinsam dieses Problem lösen? Also wir gegen das Problem, ja, sozusagen. Wie schaffen wir das? Wo waren wir jetzt? Also wir haben gesagt, Zeit gewinnen. Also Gegenfrage stellen, einfach mal nichts sagen und das ist schwierig auszuhalten, kann aber jeder mal testen, würde ich jedem raten, kann eine enorme Ressource sein. Und der andere sieht ja nicht, wie es mir geht.
Ja. Welches, ganz konkret gefragt, welches Gesicht mache ich denn dann? Lächle ich den anderen an oder schaue ich ernst oder schaue ich weg?
Ja, welches hast du denn vorher gemacht? Das würde ich irgendwie so ein bisschen beibehalten.
Ich schaue immer wie so ein russischer Zar aus dem Mittelalter, der gerade fünf Gegner eigenhändig ermordet hat.
Okay, also ich würde sagen,
das ist bei mir neutral.
Ich würde sagen, irgendwas so wie milde, kooperativ, wohlwollend, ja, okay. Neugierig. Okay. So irgendwas.
Okay. Kannst du uns da nachher noch irgendwie so ein Übungsding machen, wie man so eine Gesichtsform einnimmt?
Wir können
einnimmt?
Das so machen, wie das von der Vera Birkenbiel mit dem Grinser, den wir ins Gesicht spannen, um unserem
mit den 60 Sekunden,
um unserem Körper das Feedback zu geben, das was zum Grinsen da ist. Das können wir
gut,
tun.
Ich würde
das
jetzt aber nicht
Zeit.
Zum ich würde es nicht zum allgemeinen Tipp erheben, dann in der Stille zu grinsen. Das kann
die Pause mit der Vera von Birkenbiel-Übung zu verbringen, das könnte
das
eventuell als Provokation aufgefasst werden vom Gegenüber.
Ja, ist ein bisschen wie Lotto spielen. Gut, also Zeit gewinnen. Dann haben wir gehabt gemeinsame Verantwortung. Also was ich vor allem in Führungssituationen sehe, wenn Konflikte entstehen, dass die Führungskraft dann versucht, die Arbeit den Mitarbeiter zu retten und ihn nicht in die Verantwortung holt. Ja? Aber wenn wir jetzt auch von Menschen sprechen, die auf gleicher Stufe sind oder gleichwertig, also weiß ich nicht, Familienkonflikte oder Geschwisterkonflikte, ist es immer eine gute Sache, einmal so zu sagen, hey, wie können wir denn das gemeinsam angehen? Ja, also und das sind so Kleinigkeiten, die eine total große Wirkung haben. Oder was kann ich jetzt tun? Was kann ich tun, damit die Situation besser wird?
Mhm.
Ja? Oder eben auch den anderen in die Verantwortung zu holen, weil wenn Leute immer nur schimpfen, ja, also es gibt ja so welche, die dann mit ihrer ganzen Negativität dann so jetzt gefühlterweise auf uns zukommen und nur schimpfen und draufhauen, also da auch irgendwie eine gute Frage zu stellen. Ja?
Jetzt, ich versuche solche Situationen immer durch unpassende, konkrete Beispiele in die Realität zu holen. Jetzt geht's, glaube ich, nicht so sehr um die Zahnpastatube, sondern es geht darum, das, was der Andreas vorhin vielleicht hatte, dass ich fühle mich von dir nicht wertgeschätzt, weil du weißt ja, mir ist es wichtig, dass das immer alles in Ordnung ist und du hast es schon wieder nicht gemacht. Also da glaubt man, also es steckt eine Missachtung der anderen Person in der nicht zugemachten Zahnpastatube.
Ja, voll.
So, wie verhalte ich mich dann in dieser Situation? Okay, zunächst einmal Pause, vielleicht nicht gleich sagen, aber du trägst den Müll ja nie runter, so, also um gleich in eine Gegenoffensive zu gehen. Aber das Zweite ist, wie kann ich denn dann so eine, weil gemeinsam die Zahnpasta dann zuzumachen mit vereinten Kräften, erscheint mir dann auch, was das Handwerkliche betrifft, ein bisschen schwierig.
Ja, es ist ja spannend, also die Beziehungen, das wissen wir, Beziehungen gehen meistens nicht in die Brüche, weil es große Katastrophen gibt, wie Seitensprünge oder solche Dinge, sondern Beziehungen gehen genau wegen solcher Dinge in die Brüche. Ja, die Kleinigkeiten, der Klodeckel, der ständig oben ist, die Socken, die am Boden liegen. Ja, das mache ich übrigens auch mit meinen Trainingsteilnehmern und da kommen wir dann gleich drauf, weil da kann man das super erklären. Also ja, du hast völlig recht, es geht um ein Bedürfnis daran, dass, also wenn ich zum Beispiel das Bedürfnis habe nach Orientierung und Kontrolle, sprich Ordnung. Ja, viele Menschen haben sehr gerne sehr große Ordnung, weil ihnen das hilft, eine Sicherheit zu erlangen.
Mhm.
Ja.
Und wenn ich dieses Bedürfnis verletze, auch durch ein Detail, dann bricht da was zusammen, ein Grundbedürfnis.
Dann wird das Grundbedürfnis gestört. Mhm. Ja, und das ist das, was so mühsam wird. Nämlich für beide. Ja. Für den, dessen Bedürfnis gestört ist und für die andere Person, die es irgendwie gar nicht nachvollziehen kann, was da passiert. Wir haben auch so kleinere Muster in der Konfliktdynamik. Und wenn wir jetzt merken, dass etwas total eskaliert, ja, dann tu etwas Unerwartetes. Unterbrich das Muster. Ja. Ich bringe in meinen Trainings, die ich mit großer Freude halte, gebe ich meinen Teilnehmenden immer mit, sie mögen ein Glas Wasser umschmeißen. Das war bis jetzt immer der Geheimtipp. Jetzt, wo ich es hier erzähle, ist natürlich keiner mehr. Man kann das trotzdem probieren. Also wenn du in einer Besprechung bist oder in irgendeinem Konflikt, schmeiß ein Glas Wasser um. Weil was passiert, wenn wir ein Glas Wasser umschmeißen im Raum?
Es kommt darauf an, wohin ich schmeiß. Aber ich verstehe, was du meinst.
Ja, also die Leute stehen auf, jeder will helfen. Das ist irgendwie so, also bei gesunden Menschen würde ich jetzt mal sagen, ja. Jeder sucht verzweifelt ein Taschentuch und die Leute sind aus dieser Spirale und dieser Hitze heraus. Verstehst du?
Das kann ich aber nicht jedes Mal machen.
Das kann man nicht jedes Mal, muss man sich halt was einfallen lassen. Ja. In Mediationen, gut, da ist es nicht mein Problem, aber da, wenn sie nicht aufhören wollen, dann stehe ich auf und hole mir einen Kaffee, wortlos.
Mhm.
Ja, oder beginne am Handy zu spielen. Das mache ich absichtlich.
Okay.
Ja? Dann können sie sich empören und dann ist der Fokus woanders und dann ist das Muster unterbrochen.
Mhm. Ja. Gibt's Konflikte, die man wirklich nicht lösen kann? Bei der Andreas ja dieses Thema Idioten verbannen, also diesen Abschied zu nehmen, Distanz zu suchen. Gibt's Situationen, wo das wirklich die Ultima Ratio ist?
Ja, und das ist ja auch völlig legitim. Ja, also es ist ja okay zu sagen, also ich glaube, das Ziel muss immer sein, vielleicht im nächsten Schritt zu sagen, okay, vielleicht sind doch nicht alles Idioten, lass es mich herausfinden, ob es da nicht noch etwas zu verstehen gibt. Aber wenn das nicht gelingt, dann sind wir vielleicht einfach nicht füreinander. Und im besonderen Maße, wenn es keine Abhängigkeiten gibt, ja, was spricht denn dagegen, diese Leute zu verbannen? Ja?
Beziehungsweise ich glaube einfach auch, jeder hat eine zweite Chance verdient, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, bei der zweiten Chance ist dann teilweise auch einfach gut. Also gerade wenn das, was du gerade sagst, nicht dazu kommt. Ich bin jetzt auch keiner, der durchs Leben läuft und den Stab über irgendwelchen Leuten bricht, nur weil mir gerade nichts Besseres zu tun habe. Aber wenn du halt irgendwie feststellst, das war jetzt ein bisschen unglücklich, man versucht es zu lösen und findet sich dann relativ zeitnah in einem Wiederholungswitz wieder, wo man sich denkt, ey, Alter, ich habe dir das jetzt eigentlich gerade schon erklärt, was das Problem war.
Aha.
Ich glaube, dann ist dieses sagen, okay, Gewinn- und Verlustrechnung, kannst du mir mehr schenken, als du mir gerade an Lebensfreude nimmst. Ich glaube, das ist dann schon ganz.
Also ich glaube, es gibt zwei Dinge, die man vielleicht noch dazu sagen müsste. Also das erste ist, es gibt ja immer wieder diese Menschen, die sind von lauter Idioten wahrgenommenerweise umringt, ja.
Also es gibt diesen Witz, wo jemand im Auto sitzt und im Verkehrsfunk die Warnung hört, dass auf der Autobahn ein Geisterfahrer unterwegs ist und der Mann empört sich und sagt, was heißt einer? Hunderte.
Ja, genau.
Ja.
Also das ist genau. Also dann immer, also wenn einem das sehr häufig passiert, dann hat das möglicherweise auch mit einem eigenen Muster zu tun. Also man darf sich auch immer gerne die Frage stellen, und was hat das jetzt mit mir zu tun?
Mhm.
Ja. Vieles hat mit uns zu tun. Also wie wähle ich Menschen aus? Wie interagiere ich mit denen? Wie kommuniziere ich? Ja, vieles denken wir ja nur und sagen es nicht. Ja.
Mhm.
Also immer diese Frage, was hat das mit mir zu tun? Und eben wenn es sehr viel mehr sind, Idioten, ich bleibe jetzt bei dem Wort, obwohl es mich nicht so glücklich macht, als im Leben anderer Menschen, dann wäre auch einmal vielleicht genauer hinzuschauen, Was tue ich denn oder wie kann ich meine Strategien verbessern, dass ich eben weniger von denen in meinem Leben habe?
Ich will gern zum großen Thema der Werte gehen. Ja.
Ja.
Wir haben schon einmal darüber gesprochen und du hast gesagt, dass die größten Konflikte, die wir aushalten müssen und die schwierigsten und am schwersten zu ertragenden Konflikte, sind die, wenn man von außen gezwungen wird, eigene Werte zu verletzen.
Genau. Also die gehören zu den komplexesten. Ja,
ja,
richtig.
Ja. So, also so ein Beispiel aus dem beruflichen Umfeld. Ich weiß nicht, im Vertrieb tätig und ich werde gezwungen, von meinem Vorgesetzten ein Produkt zu verkaufen, das ich für schlecht halte. Und es ist ein großer Wert von mir, aufrichtig zu sein.
Aha.
Zum Beispiel. Ja. So, jetzt ist dieser Mensch in einem ganz großen Dilemma und in einer fürchterlichen Situation. Und ich glaube, dass wenn wir selbst jetzt einem solchen Konflikt ausweichen wollen, dann hilft es uns wahrscheinlich zunächst zu wissen, was unsere eigenen Werte sind. Ja, und da haben wir darüber gesprochen und du hast mich dann gefragt, was sind denn deine Werte? Und ich habe es ehrlich gesagt nicht beantworten können. Mhm. Ich kenne mich jetzt doch schon eine Zeit, aber ich kenne meine wichtigsten Werte eigentlich nicht. Und dann hast du gesagt, gut, das vertagen wir. Da gehen wir dann vielleicht bei der Aufnahme drauf ein. Wie finde ich meine eigenen Werte?
Ja, also wir müssen dazu sagen, das spiele ich oft mit meinen Kunden. Ja, also spielen ist vielleicht der falsche Ding, aber die Frage ist sehr interessant zu sagen, nämlich die konkrete Frage lautet oder das Spiel lautet, was sind deine drei wichtigsten Werte? Jetzt haben wir natürlich sehr viele Werte, sehr viel mehr, ja. Aber was sind deine drei wichtigsten Werte? Und ich habe noch nie jemanden erlebt, der das auf Anhieb hat beantworten können. Und das zeigt schon etwas, dass wir da vielleicht sehr wenig reflektiert sind, weil ja auch diese Wertekonflikte oft unbemerkt passieren.
Es gibt eine Liste von Werten, eine Auswahl von 40, 50, 80, 100 verschiedenen möglichen Werten, Ehrlichkeit, Loyalität, Wohlstand, was auch immer. Und,
genau.
Und die, unter denen soll ich dann meine drei wichtigsten herausfinden. Wie soll denn das gehen?
Ja, also man kann es gibt auch im Internet jede Menge solche Wertelisten. Ja, ich verwende eine, das sind, glaube ich, 1,5 Seiten drauf mit 3 Spalten. Also da werden vielleicht, weiß ich nicht, 100, 150 drauf sein. Und ich gebe das meinen Teilnehmenden und bitte sie, ihre drei wichtigsten Werte herauszufinden. Und das tun sie, indem sie in der ersten Runde einfach einmal alle ankreuzen, die ihnen irgendwie zutreffend erscheinen und dann halt immer die am wenigsten wichtigsten weglassen. Ja, aber wir können ja mal, mich würde es interessieren, Andreas, kennst du deine drei wichtigsten Werte?
Ich habe mich jetzt gerade nicht drauf, danke, die hätte ich gewusst. Tatsächlich, ich glaube, die sind fürchterlich banal. Ich glaube, das Thema Ehrlichkeit ist mir unglaublich wichtig. Also dieses, ich bin zu alt, um zu lügen, das meine ich ja oft häufig auch so, dass es echt unbequem wird. Ich glaube, mit Loyalität kannst du mich extrem einfangen und beziehungsweise mit dem Gegenteil kannst du mich auch echt verschrecken, wobei das irgendwie auch schon sehr nah zusammenhängt.
Ja. Und das zu Beginn dann, war nicht dieses Wertschätzungsthema, dieses wo du.
Ja, ich weiß nicht, ob die Wertschätzung und die Loyalität, also es ist schon ganz klar, ich bin so ein, das ist jetzt umständlich. Auf der einen Seite bin ich ja echt gut darin, Türen hinter mir zuzumachen, um mich, ohne mich jemals wieder umzudrehen. Ich glaube, das ist so ein ADHS-Ding. Also wenn ich aus einer Peer Group rausgewachsen bin, dann wünsche ich denen weiterhin viel Spaß, aber dann muss ich nicht nach ein paar Jahren nachschauen, wie es denen so geht. Ich war auch beispielsweise nie auf einem Klassentreffen oder sowas noch. Das ist, war eine tolle Zeit, es war alles super, aber das war's halt. Und das heißt Wertschätzung, Loyalität, aber ich habe halt dann schon für einen inneren Kreis habe ich schon einen relativ hohen Kodex, was eben diese Dinge angeht, das ist schon klar, aber sonst ist es eigentlich
du hast gerade 99% meiner Teilnehmenden in Trainings übertroffen, weil das kommt meistens nicht so schnell so glasklar. Ja, das war gut.
Melanie, waren das jetzt Erwartungen, die der Andreas an andere gestellt hat, oder waren das Werte, die ihn antreiben, oder ist das deckungsgleich?
Das ist deckungsgleich.
Aber da sind wir in Wahrheit jetzt beim kategorischen Imperativ gelandet, also dass man andere so behandeln soll, wie man selbst behandelt werden will. Das ist unser Werte, wenn man es als Korsett bezeichnet, um es einschränkend zu beurteilen oder als Gerüst, um es als Orientierung zu sehen. Die Werte, die ich habe, die sind Kompass für mein eigenes Verhalten, sind aber auch ein Raster, durch den ich meine Welt betrachte und durch den andere Leute zu mir durchkommen sollen.
Und wenn wir in einem Wertekonflikt aneinander geraten, also es kann zum Beispiel sein, dass jemand einen extremen Wert hat, Ordnung, und ein anderer hat den Wert Freiheit. Mhm. Ja, und das kann sich beißen. Oder Kreativität. Und das kann sich beißen. Ja. So, und das können wir kaum lösen, weil wir können ja diesen Wert nicht verändern. Und was wir jetzt tun, und das ist so spannend, was du vorher gesagt hast, mit dem, es ist ein Kompass. Ja, es ist ein Kompass, aber der Begriff selber ist nicht der Kompass, sondern die Handlungen, die wir daraus ableiten. Ja. Mhm. Also das heißt, wenn du sagst Ehrlichkeit, lieber Andreas, dann würde ich, wenn du bei mir im Coaching bist, würde ich als nächstes sagen, ja, was heißt denn für dich Ehrlichkeit? Heißt das, ich sage jedem meine Meinung ohne Rücksicht auf Verluste? Ja? Oder bedeutet das, ich bin dort ehrlich, wo es der Situation zuträglich ist? Oder bedeutet das, ich bin nur dann ehrlich, wenn ich keine unangenehmen Gefühle dabei habe? Ja, also das sind so große Begriffe, mit denen wir sehr schlecht arbeiten können. Also das bedeutet, wir müssen es übersetzen.
Ja, nee, wobei tatsächlich ist es ja bei mir so, natürlich habe ich irgendwie noch einen sozialen Rahmen, in dem man sich bewegen muss, noch dazu, wenn man es mit eher so Top-Tier-Animals zu tun hat, den kannst du jetzt auch nicht ständig bloß die Meinung geigen. Mhm. Aber es ist, glaube ich, schon so, ich verstelle mich nicht ohne Not. Und Not ist schon dann Not gemeint. Also wenn ich dann anerkenne, okay, ich komme jetzt hier an einen Punkt, wo ich, wenn ich ihm jetzt das sage, was ich jetzt wirklich denke, dann scheppert's. Mhm. Dann wäge ich das noch ab, aber so grundsätzlich.
Weil er auch ein Harmonienwert von dir ist.
Und ich meine, wenn man diesen Podcast hört, ich meine, ich halte mit meinen Befindlichkeiten, mit meinem Gesundheitsverlauf, mit sehr wenig, was mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin, irgendwie vom Berg, und mir liegt, glaube ich, auch liegt mir auf der Zunge, glaube ich, heißt die Formulierung. Also egal, ob es jetzt Gesundheit oder sonst was gibt, ich habe jetzt relativ wenig Geheimnisse, dass ich sage, das dürfen die Leute jetzt nicht über mich wissen. Ja, ich habe gesoffen, ja, ich habe geraucht, ja, ich habe gekifft, ja, ich habe eine fixe ADHS, ich habe dieses oder ich habe jenes. Also es gibt jetzt, wenn jemand sagt, Breitfeld, ich weiß ganz viele Sachen über dich, ich möchte dich jetzt erpressen, das gibt ein Enthüllungsbuch, dann kann ich relativ entspannt sagen, ja, oder ich hol mir Popcorn, und dann sagst mir, aus welcher Folge von der Biohacking-Praxis du es mitgenommen hast.
Genau, also, ich wollte auch gerade sagen, 200, wie viel, 13 Folgen, kannst du alles nachhören, ist alles dokumentiert.
Das ist richtig.
Genau.
Das erspart mir, und dann lasse ich es auch wieder, auch mit Blick auf die Uhr, es erspart mir halt auch, dass ich mir irgendwie merken muss, wem habe ich welche Geschichte erzählt. Mhm. Weil ich erzähle jedem die gleiche.
Genau. Ja,
vielleicht mit ein bisschen mehr oder weniger aufgedrehtem Ventil. Wenn jemand ganz fein ist, dann lasse ich halt nur ein paar Tröpfchen von der Geschichte durch, und der Rest bleibt halt dann irgendwie in der Leitung, und im Normalfall drehe ich halt auf, weil so ist ja auch.
Lügen verursacht schon wahnsinnig viel Stress, wenn man dann irgendwie aufpassen muss, wem hat man wann was in welcher Situation gesagt, und das in Ordnung zu halten, ist ein fürchterlicher Stress, Cortisol und so weiter. Wir wissen es von Beginn. Sind alle Konflikte lösbar? Melanie, du schreibst auf deiner Webseite, 95% Erfolgsquote hast du beim Lösen der Konflikte. Da bleiben immer noch 5% über. Hast du da fleißig gearbeitet, oder war der gordische Knoten nicht durchschlagbar?
Ja, also das war sicher mein Fehler. Diese hohe Erfolgsquote kommt daher, dass ich auch viele Aufträge, oder nicht viele, aber immer wieder Aufträge ablehne, weil ich sehr exakt bin in der Auftragsklärung. Ja? Also es ist nicht alles eine Mediation, was wie eine ausschaut. Das heißt, wir müssen zuerst analysieren, wo steht dieser Konflikt, wie sind die Beteiligten, bekomme ich alle an den Tisch, die dafür relevant sind und so. Also da gibt es ein paar Faktoren, die müssen gegeben sein, damit das gut funktioniert. Und in den Fällen, die ich nicht gelöst habe, komme ich immer wieder drauf, auch dann in der kollegialen Intervision, also wenn ich mit Kollegen mich darüber austausche, dass es mein Fehler war am Anfang, dass ich etwas übersehen habe. Ja.
Und grundsätzlich, du hast jetzt, bist jetzt in die Mea Culpa Nebengasse abgebogen.
Ja.
Aber grundsätzlich gibt es auch Konflikte, die einfach nicht lösbar sind.
Ja. Klar. Schau, in Unternehmen sind Konflikte oft auch durch Strukturen und Prozesse bedingt. Ja, also da ist es oft so, dass die Leute eigentlich gar nichts gegeneinander haben, sondern dass die Rahmenbedingungen, dass das System, in dem sie sich befinden, die Schwierigkeiten macht. Und dann können wir den Konflikt lösen, indem wir gemeinsam versuchen, mit diesem System besser umzugehen. Ja, aber manchmal kann man das nicht lösen, weil Systeme dann Menschen immer wieder aneinander, also immer wieder in die Konfrontation schicken, wenn zum Beispiel Zielsysteme nicht zusammenpassen. Ja, also wenn der Vorgesetzte ein anderes Ziel bekommt als der Mitarbeitende und sich ständig beißt. Oder klassisch kennen wir den Konflikt zwischen Vertriebsinnen- und Außendienst. den übrigens Organisationen auch brauchen. Ja, also diese Konflikte sollen auch nicht komplett gelöst werden, weil sonst, stell dir vor, in einer Organisation entscheidet nur der Vertrieb oder nur der Vertriebsinnendienst. Ja, wenn nur der Innendienst entscheidet, dann sind wir plötzlich voller Formulare, Prozesse, Berichtspflichten. Ja, und wenn nur der Vertrieb entscheidet, dann wird sehr wahrscheinlich organisatorisch das Chaos ausbrechen. Also wir brauchen auch diesen andauernden Konflikt bis zu einem gewissen Grad. Ja, und da brauchen wir dann
Gleichgewicht des Schreckens.
Ja, genau, weil jetzt wir kennen das, wenn zum Beispiel in Unternehmen jemand alle Funktionen verantwortet, ja, dann ist das meistens nicht gut, weil diese Person immer aus einer Perspektive mehr entscheiden wird. Wir brauchen aber alle Kräfte und alle Aspekte. Ja. Mhm. Und die müssen wir uns ausstreiten.
Melanie, lass uns die letzten paar Minuten unseres Gesprächs dazu verwenden, dass wir mit inneren Konflikten ja auch manchmal zu tun haben. Ich weiß, du bist als Mediatorin eher auf die zwischenmenschlichen Konflikte spezialisiert, aber dein psychologischer Background ist stark genug und ausgeprägt genug, um uns als Biohacker dabei zu begleiten, Change-Prozesse, so innere Change-Prozesse besser zu bewältigen. Und wir haben jetzt diese Masterclass, über die über 6 Monate läuft, wo wir wirklich versuchen, Leute aus falschen oder noch nicht richtig etablierten Routinen rauszukriegen, in die Routinen hinein, die ihnen wirklich helfen, damit die wirklich in 6 Monaten totale Fortschritte machen. Jetzt wissen wir als Biohacker, bin gleich fertig mit meiner Frage, mit meiner rekordlangen Frage, jetzt wissen wir als Biohacker, dass Veränderung ja immer etwas Problematisches ist, weil wir evolutionär darauf gepolt sind, das, was mir jetzt gerade passiert und was vielleicht nicht super ist, ist immer noch so, dass ich nicht daran sterbe. Wenn ich jetzt was verändere, dann ist das möglicherweise lebensbedrohlich. Steckt das immer noch in uns drinnen? Ist das wirklich der Hauptgrund, warum wir uns so schwer tun, Altes loszulassen und Neues zu beginnen?
Ja, also es ist die Situation.
Ende der Frage.
Ja, okay, darf ich jetzt?
Jetzt.
Okay. Jetzt musst du mir aber ein bisschen helfen, dass ich nichts vergesse in der Beantwortung. Ja. Also ja, es ist dieses, unser Hirn ist sehr bequem und sehr effizient. Ja. Und es möchte möglichst Dinge immer gleich machen, weil diese Situation kennen wir schon. Die ist zwar vielleicht schädlich für uns, aber sie verursacht keinen Anpassungsstress. Ja. Und die neue Situation, von der wir zwar vielleicht glauben, dass sie gescheiter sein könnte, die ist mit vielen Unbekannten behaftet. Und oft haben wir dann auch, ja, aber da muss ich das tun. Also wir sehen auch wieder nur die Dinge, die es uns kostet. Es sind 2 Dinge, die das beeinflussen. Das erste ist, wie weit ist das Ziel oder das glorreiche Land, das ich erreichen möchte, weg? Je weiter es weg ist, desto schwieriger wird es.
Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche. Jetzt ja? Habe ich da kurz, Longevity ist natürlich ein wahnsinnig unattraktives Ziel.
Voll.
Weil alt werde ich ja in 20, 40, 60 Jahren, je nachdem wie alt ich bin. Wie kann ich dann trotzdem die Motivation aufrechterhalten, wenn ich nicht gleich eine Belohnung sehe?
Meine Vermutung ist, dass die Leute, die das wirklich konsequent machen, sind es 2 Dinge, die sie motivieren. Das erste ist ein Lifestyle-Status-Thema. Ja? Also ich gehöre zu einer sehr exklusiven Community, die eigentlich mehr wissen als der Rest. Ja, es hat so ein bisschen, ich bin anderen überlegen, weil ich meinen Körper sozusagen dazu bringen kann, sehr lange sehr gesund zu bleiben. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass viele von diesen Menschen, die das jetzt machen, motiviert sind durch abschreckende Vorbilder. Ja, also wenn ich Eltern habe, ich weiß nicht, meine Eltern zum Beispiel, die haben beide sehr viel getrunken, sehr viel geraucht, sehr schlecht gegessen, sehr viel Stress gehabt, die sind beide sehr früh gestorben. Ja. Und ich glaube, das gibt es überall. Oder Eltern, die nicht mehr, wenn ich heute Kinder habe und ich habe Eltern, die können mit denen mit 60, 65 nicht mehr irgendwo hingehen, weil sie ihnen nicht mehr nachlaufen können und solche Dinge. Oder sie können nicht mehr mit ihnen spielen, weil sie nicht mehr mobil sind und solche Dinge. Oder sie sind sehr früh Pflegefälle geworden. Ich glaube, das sind alles Beispiele, die einen schon motivieren, zu sagen, na, so will ich aber nicht werden. Ja.
Okay.
Und grundsätzlich ist ja diese Generation.
Ja, das ist stark genug?
Offensichtlich. Also mir kommt jetzt nichts anderes in den Sinn, wo man den Hebel noch ansetzen könnte. Weil eben, es sind schon diese Quick-Wins, die uns am Weg halten. Also ich glaube, das ist auch für jeden, der mit Biohacking beginnt ein guter Tipp, tu zuerst das, was schnell Fortschritte bringt, weil die motivieren dich weiterzumachen.
Ja. Und dann gibt's ja noch diesen Spruch, dass eine Weg von Motivation stärker ist als eine hin zu Motivation.
Genau.
Das hast du
genau.
jetzt gerade erwähnt mit den Eltern. Man will nicht so sein wie die Eltern. Oder genau. wie im Fall von Andreas und von mir war es halt so, wir waren halt gesundheitlich beide ziemlich im Eck. Und da war eine schon ziemlich ausgeprägte Weg von Motivation da, die uns geholfen hat, ins Biohacking reinzukommen. Ganz konkret jetzt, wie man alte Routinen überwindet und neue etabliert. Also wie lernt ja. man am besten Neues und wie nimmt man am besten Abschied von Altem? Gibt's da einen ganz einfachen Trick?
Ja.
Ja. Wirklich?
Ja, ja.
Ich habe jetzt geglaubt, du sagst, das kommt drauf an oder so, aber ich freue mich sehr.
Also jetzt, was sagen wir, for the sake of the podcast brauchen wir jetzt mal ein Quick Win.
Zum Schluss noch einen Quick Win, genau.
Zum Schluss, genau. Wenn, ich würde es gerne an einem Beispiel festmachen. Wenn wir heute bei jemandem die Ernährung verbessern wollen, weil das ist so ein schönes Beispiel, dann funktionieren die Ansätze viel besser, die nicht sagen, du musst X weglassen, sondern die sagen, füge Y hinzu. Ja? Also diesen Ding, diese Perspektive zu verändern und nicht zu sagen, ich muss jetzt auf etwas verzichten und ich muss etwas weglassen, sondern ich füge etwas hinzu. Nehmen wir das Beispiel Proteine. Ja, die meisten Leute ja. essen zu wenig Protein. Das führt dazu, dass ihr Sättigungsgefühl schlechter ist. Das führt dazu, dass ihr Körper schlechter funktioniert. Und jetzt bin ich ja keine ursprüngliche Biohackerin, aber ich habe so ein bisschen Bodybuilding-Erfahrung und da ist es das Gleiche. Ja. Und wenn jetzt jemand erfolgreich seine Proteinaufnahme, eben im Bodybuilding sagt man 1,5 bis 2 Gramm, die meisten, das schafft, das zu erhöhen, dann kann er gar nicht mehr so viel anderen Bullshit essen. Ja? Dann wird diese Person auch nicht mehr so starke Insulinschwankungen haben. Und das wird dann das andere, was schlecht ist, automatisch verdrängen mit der Zeit. Ja? Und genauso ist es mit anderen Routinen. Also ein kleines Ding zu verändern, wo wir glauben, dass es einen Quick-Win gibt. Ich würde jetzt sagen, im Biohacking ist es wahrscheinlich, weiß ich nicht, Magnesium zu nehmen oder sag du etwas, ja? Also etwas, was
ja,
schnell.
Also, das ist bei jedem anders und ja. Bei mir war halt wirklich Omega-3 der große Game-Changer. Aber
hat
das hängt halt auch damit zusammen. Ja, schon schnell.
Okay.
Das war wirklich dann deutlich höhere Dosis und wirklich konsequente Einnahme hat wirklich schnell was gebracht bei mir. Es war,
okay.
Es war die Intervention, die mich aus jahrelanger Pein befreit hat, tatsächlich.
Okay,
neben vielen anderen Dingen, die ich gemacht habe. Aber das, vielleicht war es auch nur der Öltropfen, der das Fass zum Überlauf gebracht hat, aber tatsächlich führe ich das darauf zurück. Wirklich. Ja.
Ja. Ja. Genau. Also das ist es, ja. Also, den Gedanken verändern, sagen, ich füge etwas hinzu, anstatt ich lasse etwas weg, ja. Und eben schauen, dass man einen Quick-Win hat. Ja, also zuerst einmal schauen, wo glaube ich, dass ich das größte Potenzial habe.
Damit ich eben diesen Motivationsdünger
die Belohnung.
Des Quick-Wins, des Schnellen. Ja,
genau.
Ja. Ja. Super. Vielen Dank, Melanie. Andreas?
Liebe Melanie, ich finde es tatsächlich faszinierend. Sollte mal die Möglichkeit so sein, dass du irgendwo in Deutschland was bei einer Firma hast, wo es nicht zwingenderweise um wilde Betriebsgeheimnisse geht. Ich würde mich, glaube ich, da gerne mal zum Hospitieren reinsetzen, weil mich die Arbeit und die Arbeitsweise wirklich brutal interessiert. Und ich glaube, gerade für so einen doch zur Verbitterung neigenden Mensch, wie ich ihn trotz meiner Bemühungen immer noch ab und zu darzustellen in der Lage bin, formulieren wir es so, wäre das eine tolle Bereicherung. Also insofern, wir werden uns nicht nur, wenn es um die Biohacking-Praxis und unsere neuen Projekte geht, immer wieder hoffentlich austauschen, auch zu dem Thema. Danke für alles. Lieber Stefan, auch dir danke ich auch für die intensivst vorbereiteten Fragen, die mich teilweise so ein bisschen in Steinschweigen haben heute verfallen lassen. Aber ich habe es wirklich sehr genossen. Aber jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Was machen wir denn in der nächsten Episode, mein Lieber?
Wir haben uns das Thema Stress vorgenommen, weil in den letzten Wochen das Thema Stress eigentlich in jeder Folge dabei war. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen dem Thema Stress einmal wirklich eine eigene Folge widmen. Wir wollen da jetzt einen wirklichen Deep Dive machen über möglicherweise die größte Gesundheitsbelastung, die es derzeit gesellschaftlich gibt und die auch uns als Biohacker begegnet und betrifft. Und jetzt wollen wir wissen, wie gehen wir damit um? Wie entkommen wir dem? Was sind so die Mechanismen? Was sind die Lifestyle-Hacks? Und was sind vielleicht auch die Supplements, die uns helfen, diesem Stressthema zu entkommen, damit umzugehen, wie auch immer?
Gut, dass ich das weiß, dann kann ich mich jetzt darauf vorbereiten, sonst komme ich noch unter Stress und das wäre ganz schön schlimm.
Ja, das also, ist die Folge erscheint schon nächsten Dienstag, also es ist ein bisschen Stress hast schon.
Na, dann bleibt ja nichts anderes als
abends
zweimal hart durch die Nase ein und einmal lang durch den Mund ausatmen und das für 3 Minuten. Ja? Danach ist eh alles gut. Nee, ansonsten Melanie. Für die da draußen, ganz stopp, Melanie, bevor ich nochmal Danke sage, ihr da draußen, Newsletter, Instagram, teilen, weiterempfehlen. Wir verstecken überall Geschenke, Goodies, Easter Eggs, Fotos vom Herrn Wagner in dem berühmt-berüchtigten Tigertanga. Aber ihr müsst halt irgendwie zu uns kommen, damit wir es euch zurückgeben können. Insofern macht das. Und jetzt, liebe Melanie, danke dir nochmal herzlich für dein Dasein.
Sehr gerne, und danke euch.
Danke, Melanie.
Bye-bye.
Wiederschauen.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking-Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.